Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich habe jetzt einfach mal ganz spontan die Freiheit, noch von Paul zu beten, weil der ist am 29. mit Geburtstag dran und den vergessen wir meistens. Weiß nicht, ob wir am 26. dran gedacht hätten, ich mache es jetzt einfach noch. Danke, Herr Jesus, dass du auch den Paul segnest, der bald Geburtstag hat und dass wir nicht Gefahr laufen, ihn zu vergessen, wollen wir das jetzt einfach tun, dass du ihn auch segnest und behütest auf seinen Wegen. Amen. So, jetzt ist an meine Frage an euch, ob ihr folgende Frage euch manchmal stellt. Weißt du noch damals? Weißt du noch damals? Da war noch alles besser. Die Ordnung, die Politik, die Gemeinschaft, das heißt die Institution, die Gemeinde oder einfach das Zusammensein, das Leben allgemein, naja, vielleicht nicht alles, aber irgendwie einiges doch. Bei manchen Punkten kommt Wehmut in einem hoch, bei manchem vielleicht auch Genörgel, bei manchen Sachen vielleicht auch Dankbarkeit, was früher tatsächlich sehr gut war, mich bis heute positiv geprägt hat. Ja, und manchmal sagt man ja doch, okay, es war früher besser. Paulus muss bei den Galatern Genörgel und Dankbarkeit verbinden, wenn er auf die Vergangenheit schaut. Er sagt, läuft Bombe, danke Stefan, werdet doch so frei wie ich, Geschwister, denn auch ich bin wie ihr. Nein, ihr habt mir kein Unrecht getan. Für alle, die jetzt die letzten Wochen nicht dabei waren, wir machen gerade die Galater-Reihe durch und waren schon letzte Woche überrascht, dass es auch im Galaterbrief um Weihnachten ging. Und auch heute werde ich hier und da die Parallele schlagen. Wir machen heute Kapitel 4 zu Ende. Und bei diesem ersten Block des ersten Verses habe ich mir gedacht, diese drei Sätze passen gar nicht zusammen. Werdet so frei wie ich. Ich bin auch wie ihr. Nein, kein Unrecht habt ihr mir getan. Passt nicht zusammen. Und B, ganz schön arrogant. Werdet doch wie ich. Nehmt euch an mir ein Beispiel, denn ich bin so toll. Denkt man fast, oder? Wenn man das so liest. Vielleicht muss man nochmal den Sinn ergänzen, den Paulus dem Kontext gemäß meint. Werdet doch so frei vom Gesetz. Wie ich, Geschwister. Denn auch ich bin frei davon geworden, wie ihr es wart. Nein, ihr habt mir damals kein Unrecht getan. Okay, also entweder frei oder gesetzlich, entweder vom Gesetz geprügelt oder eben frei. Das sagt Paulus und er sieht bei den Galatern, dass sie eher noch vom Gesetz geknebelt sind und das entfaltet er in den nächsten Versen. Ihr wisst doch, wie ich zum ersten Mal bei euch war und euch das Evangelium verkündigte. Ich war krank und mein Zustand war anstößig für euch. Dennoch habt ihr nicht auf mich herabgesehen und euch nicht von mir abgewendet. Ihr habt mich vielmehr aufgenommen wie einen Engel, der direkt von Gott kommt. Ja, aufgenommen selbst wie Christus selbst. Wie glücklich und dankbar wart ihr doch damals. Ja, wieder schwelgen in der Vergangenheit. Ich kann euch bezeugen, wenn es möglich gewesen wäre, hättet ihr euch die Augen ausgerissen, um sie mir zu geben. Bin ich jetzt euer Feind, weil ich euch die Wahrheit sage? Gesundheit. Paulus war krank. Okay, wir wissen nicht genau, was er hatte. Er war krank bei seinem ersten Besuch, als er bei den Galatern war und erinnert sich, die waren sehr gastfreundlich. Und ich konnte kaum predigen, aber sie haben nicht zu mir gesagt, jo, Junge, jetzt gehst du erstmal nach Hause, also Gemeinde gegründet wird jetzt nicht, du wirst jetzt erstmal gesund und verbreitest keine Bazillen, das ist gefährlich und so jemand kann sowieso nicht so vollmächtig predigen, haben sie nicht gemacht. Sie haben gemerkt, er hat irgendwie was Besonderes zu sagen von Gott und haben ihn aufgenommen, ja, wie Christus selbst. Also die beste Gastfreundschaft, die man sich vorstellen kann. So ähnlich wie wenn man einen Kaiser bei sich zu Hause einfach verköstigen würde und aufnehmen, einen Schlafplatz geben. Und jetzt Ja, denkt da so ein bisschen, wie war das damals? Damals haben sie alles für mich getan. Sie hätten ihr letztes Hemd gegeben, sagen wir. Letztes Hemd, das klingt nicht ganz so krass wie das Auge ausreißen und jemandem geben. Das meint er natürlich nicht wörtlich. Es ist ein Bild dafür, hättet alles für mich gegeben. Bin ich jetzt euer Feind? Seid ihr sauer, weil ich euch die Wahrheit sage? Heute scheint ihr anders auch über mich zu denken. Wenn Paulus die Galater anschaut, schaut er mit Wehmut zurück in die Vergangenheit, auch an ihr Glaubensleben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du mit Wehmut an vergangene Zeiten denkst, wenn es an dein Glaubensleben geht, wo du sagst, ja, früher konnte ich besser glauben. Früher war das irgendwie kindlicher, früher war das einfacher. In Freud und in Leid, in Hochgefühl, aber auch im tiefen Frust. Das ist irgendwie schwerer. Darf Gott trotzdem noch Gott sein? Bist du bereit, ihn in dein Leben sprechen zu lassen? Auch, ja, wenn man jetzt vielleicht manches ein bisschen aufgeklärter, rationeller sieht, was nicht verkehrt ist, aber wo womöglich das kindliche Vertrauen darunter leidet. Es muss eigentlich nicht so sein. Als Christ gehören Glauben und Denken, ein kindliches Vertrauen und ein Einsetzen des Verstandes immer zusammen. Bei den Galatern war es eben das Problem, Gottvertrauen, Jesusvertrauen ist nett. Aber das Gesetz, das alte testamentliche Gesetz, das muss man auch noch halten, um vor Gott angesehen zu sein. Und jetzt sagt er, Mensch, diese Leute, die ihr jetzt so toll findet, eure neuen Gemeindekumpels, die umschmeicheln euch, die meinen es aber nicht ehrlich. Sie wollen nur erreichen, dass ihr euch von mir abwendet und ihnen nacheifert. Ich hätte ja gar nichts dagegen, wenn es auch andere gäbe, die sich für euch einsetzen. Aber bitte in guter Absicht. Und zwar immer, nicht nur wenn ich mal bei euch bin. Meine lieben Kinder, euretwegen erleide ich noch einmal Geburtsschmerzen, bis Christus endlich mal wirklich Gestalt in euch annimmt. Ich wollte, ich könnte bei euch sein und in einem anderen Ton mit euch reden, denn ihr macht mich ratlos. Ratlos, der große Paulus. Geht das überhaupt? Das gibt es tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du das manchmal so von dir kennst, auf dem Studium, in der Ausbildung, auf der Arbeit oder einfach zu Hause, bei dem, was du so tust. Ey, das kann ich schon seit Jahrzehnten. Das habe ich mit der Muttermilch eingesogen. Ich war da immer der Held. Ich konnte das immer. Und auf einmal bist du ratlos. Auf einmal kommst selbst du mit deiner ganzen Schlauheit und deinem ganzen Wissen, deiner Erkenntnis, deiner Erfahrung nicht weiter und bist ratlos. Ja, dann bist du in guter Gesellschaft mit Paulus, der ein ganz berühmter war. Vielleicht nicht der hübscheste Mensch, aber entschuldigt, doch eine ziemliche Rampensau und extrem berühmt. Der war ratlos. Gerade wenn es um Konflikte geht, ist man manchmal ratlos. Und hier in unserem Fall ist es die Macht der Schmeichelei. Ja, kennen wir gar nicht, ne? Doch, vielleicht. Es gefällt uns, wenn wir umworben werden. Wenn uns jemand sagt, wie toll ich bin. Wenn jemand Wertschätzung entgegenbringt. Und lauter Punkte findet, die gut an mir sind, die vielleicht ich bisher nie gut gesehen habe. Und irgendwann finde ich dann heraus, es war doch nicht echt. Die Person will nicht nur mich, das Schaf, sondern die Wolle. Will nicht nur mich, sondern mein Geld. Und das ist hart. Erstmal steigen warme Gefühle hoch und dann ist man doch frustriert. Und manchmal kann uns bei Schmeichelei auch der Stolz im Wege stehen, dass wir da leichter drauf reinfallen, auf Lob und Wertschätzung, vielleicht sogar Pseudo-Wertschätzung. Ja, wenn der Stolz vielleicht ein bisschen zu stark in uns veranlagt ist. Und die neuen judaistischen Vorbilder, also die extremistischen Juden, könnte man vielleicht nach heutigem Sprachgebrauch sagen, von den Galatern, die gaben sich ganz viel Mühe in der Gemeinde. Sie haben Zeit investiert, sie haben Mühe investiert, sie haben Geld investiert, sich um die Galater intensiv gekümmert. Und sie haben gesagt, Leute, ihr seid ganz reif, ihr seid richtig stark, ihr seid richtig gut, weil ihr auch noch das Gesetz einhaltet. Ihr glaubt an Jesus, das ist gut, aber ihr haltet auch noch das Gesetz ein. Und misst dem auch noch wichtige Bedeutung, sogar Heilsbedeutung zu. Und das hörte sich natürlich besser an, dieses Lob, als ja, diese Bußleier von Paulus, ne, dieses alte Wort. Ne, tut mal Buße, kehrt um zu Jesus. Nur er kann euch helfen, nicht ihr selber euch. Er allein reicht. Kein frommer Eifer, keine private Zusatzleistung. Eifer ist doch gut, oder? Wenn jemand eifrig bei der Sache ist, seine Aufgabe ordentlich erledigen möchte. Gerade in einer Zeit, wo die Kein-Bock-Mentalität immer mehr zunimmt. Aber Eifer ist nicht immer gut. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Hochwasser hatten wir immer wieder zu tun in der letzten Zeit. Entweder ja, bei uns oder in der Umgebung oder in Deutschland, in Sachsen. Hochwasser bekämpfen ist wichtig, wenn zu viel Wasser da ist. Ich sage euch jetzt, wie man das am besten macht. Mit einem Schnapsglas. Warum? Mit dem Schnapsglas. Weil wir das zum Nikolaus geschenkt bekommen haben und uns das schon lange gewünscht haben und das ganz toll finden, dass wir jetzt endlich das Schnapsglas einsetzen können. Und deswegen nehmen wir jetzt einfach Schnapsglas und gehen damit eifrig ans Wasser beseitigen. Wir hören auf zu essen, wir hören auf zu schlafen, wir nehmen einfach das Wasser und versuchen ganz viel Wasser zu entfernen, damit endlich es wieder trocken wird. Ihr merkt meine Ironie. Die echten Löscharbeiten werden womöglich behindert, wenn da immer einer mit einem Schnapsglas steht und statt sich abends genüsslich ein Schnapsglas einzuschenken, wegen mir auch ein zweites, und dann aber nur Wasser entfernt, obwohl man eigentlich eine ganze Pumpmaschine bräuchte. Man behindert womöglich die echten Löscharbeiten. Und das Schnapsglas wird nicht seiner eigentlichen Verwendung zugeführt. Hochwasser bekämpfen, das kann die Feuerwehr am besten. Und da müssen wir uns nicht mit einem Schnapsglas dazustellen. Und das musste Paulus im Bilde gesprochen auch den Galatern sagen. Leute, versucht nicht mit dem Schnapsglas das Hochwasser zu beseitigen. Versucht nicht selber Gott zu gefallen, indem ihr das alte Gesetz einhaltet, um Gott zu beweisen, wie toll ihr seid, wie toll ihr das Wasser der Sünde löschen könnt. Wenn er doch selber als die Feuerwehr schon alles getan hat und euch viel besser jetzt helfen kann. Ihr müsst euch deshalb nicht schlecht fühlen, aber ihr dürft es einfach dankbar annehmen, dass er das Wasser löscht. Und Paulus, ja, sah die Galater und ihre Gesetzlichkeit und war in Not. Neue Geburtswehen, so hat er das ausgedrückt. Ihr wollt euch dem Gesetz unterwerfen. Ich frage euch, hört ihr nicht, was das Gesetz sagt? Ist eigentlich immer ganz praktisch. Wenn du mit jemandem diskutierst, der deiner Meinung kritisch gegenübersteht, kannst du ihn auch mal fragen, weißt du eigentlich, was du glaubst? Weißt du auch, was du nicht glaubst? Was ist der Sinn deines Lebens? Hat dieser Sinn ein Fundament, ein gutes Fundament? Oder ist es einfach die öffentliche Meinung, die gerade so in den Medien rauf und runter spult? Oder das, was du zu Hause schon immer gehört hast? Ist ja nicht zwangsweise schlecht. Aber wie wir schon letztes Mal gehört haben, man soll nicht immer alles von jedem übernehmen, selbst wenn man ein ganz großes Vorbild hat, nicht automatisch das alles machen, nur weil da vielleicht schon viele richtige Sachen gesagt hat. Den Fakten auf den Grund gehen und ehrlich sein. Und das sollten auch wir Christen tun, wenn wir vielleicht ja, über den Glauben sprechen. Und auch, ja, wenn wir den Glauben noch besser kennenlernen wollen, uns die Fragen zu stellen. Ja, was ist der Sinn deines Lebens, der Sinn meines Lebens? Weißt du, was du glaubst? Weißt du, was du nicht glaubst? Und uns mit den gesellschaftlichen Dauerbrennern so ein bisschen auseinanderzusetzen, sei es der Islam, sei es die Evolutionstheorie, sei es die Esoterik, sei es die Frage Gender in aller Munde, da kann man ja auch schon groß was auslösen. Ja, mir geht die Debatte auch ziemlich auf den Keks. Für mich ist die Sache auch klar. Wenn ich von der Bibel herkomme, mir die Biologie anschaue, dass es nur zwei Geschlechter gibt, Punkt, aus, fertig. Aber es gibt ein paar Leute, bei denen das anders ist. Und ja, das kommt mir vielleicht komisch her. Zumindest muss ich ihre Sorgen ernst nehmen. Und dann habe ich vielleicht auch eine Chance, ihnen deutlich zu machen, Mensch, es gibt jemanden, der dich liebt, wie du geschaffen bist. Und es gibt einen, der dir dennoch helfen kann, nach seinen guten, universalen Maßstäben, nämlich der Bibel, zu leben. Ah, aber dafür sollten wir uns selber in der Bibel auskennen. Sonst können wir sie anderen nicht lieb machen. Und das macht im Grunde Paulus auch hier mit den Galatern und sagt, kennt ihr euch überhaupt im Gesetz aus? Gut so, das ist hier euer Fundament nach wie vor und das ist noch fast besser als Jesus. Kennt ihr euch aus? Also, im Gesetz steht geschrieben, mit dem Satz reißt man heute keinen mehr vom Hocker. Es steht geschrieben, schwarz auf weiß. Ja, morgen ist es wieder gelöscht. Ich gebe das ein bei TikTok und ich poste dies und das. Ich kann einen Post auch im Nachhinein wieder löschen. Das ist dann Schnee von gestern. Es steht geschrieben. Bei den Juden war das damals anders. Denen war die Tora wichtig und Paulus wusste das und sagt deshalb, okay, im Gesetz steht geschrieben. Abraham hatte zwei Söhne. Einen von der Sklavin Hagar und einen von der freien Ehefrau Sarah. Zwei Söhne. Der Sohn der Sklaven wurde auf gewöhnliche Weise geboren. Der Sohn seiner Frau aber war die Folge einer Zusage Gottes. Natürlich geboren, sozusagen einfach durch sexuellen Umgang. Das andere war ein Versprechen Gottes. Auch durch sexuellen Umgang, aber das war komisch, dass dann ein Kind bei rauskam, weil Sarah war unfruchtbar. Tja, die Frauen bedeuteten zwei Bundesschlüsse. Der eine stammt vom Berg Sinai und gebiert zur Sklaverei, das ist Hagar. Hagar steht für den Berg Sinai in Arabien, entspricht aber gleichzeitig dem jetzigen Jerusalem, weil das mit seinen Kindern in Sklaverei lebt. Ihr versteht nur Bahnhof, ich auch. Deswegen habe ich mir die Worte ein bisschen genauer angeguckt und gedacht, bevor ich euch das analysiere, erzähle ich erst mal einen Witz. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, die Männer tun sich tendenziell, ohne jetzt zu viel Schubladen aufzumachen, tun sich eher schwer mit Pflanzen und Frauen lieben Pflanzen. Zumindest ist das bei uns zu Hause so, ich kenne viele Beispiele. Jetzt stell dir mal vor, zwei Männer unterhalten sich über Pflanzen. Der eine sagt, ey, du hast eine interessante Pflanze. Ist die Pflanze künstlich? Sagt der andere, natürlich. Natürlich? Nein, künstlich. Ja, was jetzt? Natürlich künstlich. Soll ich nochmal erzählen? Ist die Pflanze, die du hast, na künstlich? Natürlich. Natürlich? Nein, künstlich. Ja, was jetzt? Natürlich künstlich. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ne? Natürlich einerseits, sage ich mal, biologisch. Auf der anderen Seite ist es einfach nur ein Synonym, um etwas zu bekräftigen. Man könnte auch ja sagen. Und das hat hier zu Verwirrung geführt. Der Text ist auch ein bisschen verwirrend. Merkt euch einfach mal so ein paar Worte hier. Oh, sorry, jetzt habe ich ja die zweite Folie gar nicht angemacht. Berg Sinai, Sklaverei, Hagar, Arabien, Jerusalem. So, klingt vielleicht immer noch komisch. Wer hat aber jetzt den Mut, mal was rauszuhauen, so ein bisschen quizmäßig? Welche Worte könnten zusammenpassen? Also, welche Worte könnten so ein bisschen was miteinander zu tun haben? Bitte? Berg Sinai und Jerusalem. Okay, danke. Stimmt auch. Traut sich noch jemand? Passt noch was zusammen? Also mindestens ein Pärchen gibt es noch. Hagar, Arabien. Ja, könntest du die Sklaverei noch dazu tun? Es gehört irgendwie alles ein bisschen zusammen, aber so Hagar, Sklaverei, Berg Sinai, Jerusalem. Paulus kannte sich also gut im jüdischen Gesetz aus und er wusste, wenn er mit den Begriffen um sich haut, dann wird er für Verständnis sorgen und gleichzeitig werden die Leute ein bisschen entrüstet sein, denen er das erzählt. Die Juden haben sich auf Abraham berufen. Sie wollten seine Söhne sein, weil der Segen Gottes von ihm direkt auf sie übergeht. Sagt Paulus, okay, wenn ihr das so seht. Jakob hat allerdings zwei Söhne. Einmal Ismael, einmal Jakob. Ismael, Jakob. Die Frage ist, seid ihr Söhne von Ismael oder von Isaak? Die Juden hätten damals gesagt, na klar, Isaak, was fragst du das, Paulus? Ja, okay, sagt er, Ismael steht für Sklaverei und für Unfreiheit. Hagar und Ismael, alle beide. Die werden jetzt mit dem Sinai-Bund verglichen. Man fragt sich, warum? Weil das mosaische Gesetz, was das Volk einhalten sollte, letztlich Sklaverei bewirkte. Bewirkte Sklaverei. Warum? Wir denken, okay, Gesetz ist sowieso immer Sklaverei. Ich muss was tun, sonst kriege ich eins obendrauf. So, das Volk Israel ist aus Ägypten rausgezogen und war wirklich komplett versklavt. Die mussten hart arbeiten und sind fast gestorben dabei. Und waren da froh, wenn sie überhaupt noch ein bisschen Gottvertrauen hatten. Mehr war da gar nicht. Und dann sind sie schließlich durch viele Wunder, durch die 10 Plagen etc. aus Ägypten rausgezogen und waren frei. Sie waren zwar erstmal in der Wüste, aber sie waren frei. Und Gott sagt, ich helfe euch. Ihr seid zwar jetzt in der Wüste, aber ihr seid frei, mir zu folgen. Ich führe euch ins gelobte Land, wo Milch und Honig fließt. Und hat ihnen am Berg Sinai die Gesetzestafeln gegeben und sagt, wenn ihr die haltet, dann geht es euch im Leben gut. Wir denken, ja toll, von der einen Sklaverei in die nächste Sklaverei. Verarschen kann ich mich selber. Nein, so war es nicht gemeint. Die Gebote waren Gottes Liebesangebot an sein Volk, um ihnen zu zeigen, wie sie leben können in Freiheit, um ihm zu folgen und auch einander gut zu tun. Aber es hat nicht ganz geklappt, wie wir wissen. Und haben sich eigene Götzen gemacht und aus den Geboten eine Religion gemacht, die Gesetze eingehalten, noch welche drumherum gebastelt und nicht mehr Gott in erster Linie geliebt. Und deshalb hat Sinai auch was mit Sklaverei zu tun. Und das versucht Paulus hier zu zeigen. Und jetzt sind natürlich die Juden entrüstet und sagen, was, unser Gesetz kommt daher und das soll was mit Sklaverei und Ismael zu tun haben. Dem Stammvater der Araber. Sagt er, ja, genau so ist das. Ismael ist der Stammvater der Araber und der Berg Sinai steht auch in Arabien. Seid euch mal nicht so ganz sicher, dass der Berg Sinai hat mehr mit Sklaverei zu tun, auch rein geografisch gesehen, als euch bewusst ist. Er liegt in Arabien, nicht irgendwie in Israel. Und fühlt euch jetzt nicht besser, nur weil ihr die Juden seid, als irgendwelche anderen. Die Juden leben in Jerusalem, lebt ihr auch in Sklaverei. Hagar steht für den Berg Sinai und das entspricht gleichzeitig dem jetzigen Jerusalem, weil das mit seinen Kindern in der Sklaverei lebt. Also Hagar, Sinai, Arabien, Jerusalem, alles hat mit Sklaverei zu tun. Hagar war eine Sklavin buchstäblich von Abraham. Und für wen das Gesetz vom Sinai das Heil bringt, der ist Sklave von dem Gesetz. Und die Araber sind die Nachkommen des Sklavensohnes Ismael. Und in Jerusalem schwören alle auf das mosaische Gesetz und sagen, wir sind die ganz Tollen, wir sind die VIPs, die very important, ganz wichtigen Personen. Und wir halten das Gesetz. Okay, und jetzt kommen die Christen, die galatischen Christen und sagen auch, wir haben Jesus, okay, aber das Gesetz haben wir auch nicht. Die Juden sind nicht besser als die Araber und die Christen, die Galater auch nicht. Vielleicht sind sie sogar noch schlimmer, weil sie es besser wissen sollten. Nämlich, dass Jesus allein aus Glauben gerecht macht. Danke für eure Geduld mit dem langen Exkurs. Meine Frage an euch: Was bedeutet dir persönlich gerecht aus Glauben? Freigesprochen von Jesus. Allein durch das, was er getan hat, dass er für deine und für meine Schuld und auch für die Schuld und Verletzungen der anderen an dir gestorben ist. Jesus allein, was bedeutet dir das? Ist Jesus in dieser Advents- und Weihnachtszeit schon zu dir gekommen? Weder künstlich noch natürlich noch irgendwie anders, sondern übernatürlich. Freiheit gibt es nicht am Sinai, nicht bei Hagar, nicht in Arabien, nicht in Jerusalem, sondern nur bei Jesus. Das will Paulus deutlich machen. Er sagt, das himmlische Jerusalem dagegen ist Freiheit. Das ist unser aller Mutter. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Kinderlose, die du nie Mutter warst. Brich in hellen Jubel aus, die du nie Geburtswehen hattest. Die einsam Gebliebene wird viel mehr Kinder haben als die, die den Mann hat. Ihr, liebe Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Okay, das ist auch schon wieder ein ziemlich krasses prophetisches Wort aus dem Propheten Jesaja. Vielleicht erstmal der Werbeslogan. Der Werbeslogan der Verheißungspartei. Die könnten wir vielleicht mal neu aufmachen. Wenn wir das so lesen, freu dich, du Kinderlose, gemeint ist damit Sarah. Sarah und Isaak. Für Freiheit und Zukunft. Als Alternative zu Sarah und Wagenknecht. Sarah und Isaak für Freiheit und Zukunft. Isaak war ein Wunder. Und Sarah konnte keine Kinder kriegen. Deshalb war es krass, dass sie im hohen Alter den Jungen noch gekriegt hat, dass sie schwanger wurde. Wie schon eben erwähnt, über den biologischen Weg, aber das war eigentlich nicht möglich bei ihr. Ähnlich wie bei Jesus. Der kam wie ganz biologisch natürlich zur Welt, aber ohne Einwirkung von irgendeinem Mann, sondern durch Gottes Einwirken. Kinder sind irgendwie immer ein Wunder. Liest man auf so mancher Geburtstagsglückwunschkarte, willkommen kleines Wunder. Kinder sind eine Gabe des Herrn. Es ist voll und ganz im Sinne der Bibel, viele Kinder zu haben und dies auch bewusst anzustreben. Aber geistliche Kinder sind noch viel wichtiger. Der Jesaja-Vers macht hier deutlich, Paare, die keine Kinder bekommen können, haben unter Umständen mehr Kinder als Paare, die über natürliche Abstammung und Geburt viele Kinder haben. Die haben nicht selten auch noch mehr zeitliche Kapazitäten, sich um ihre geistlichen Kinder zu kümmern. Jüngerschaft zu praktizieren. Und deswegen nimmt Jesaja auch kein Blatt vor den Mund. Freue dich, du Kinderlose, die du nie Mutter warst, brich in hellen Jubel aus, die du nie Geburtswehen hattest. Die einsam Gebliebene wird viel mehr Kinder haben, als die, die den Mann hat. Aber wie gesagt, in diesem Kontext und dem Wissen, dass Kinder eine Gabe des Herrn sind und unendlich kostbar. Sowohl die leiblichen als auch die geistlichen. Die Abstammung von Sarah ist also für jeden Juden essentiell. Warum? Sie ist die Gesegnete. Sie hat die vielen geistlichen Kinder. Durch Abraham sollen gesegnet werden alle Völker. Nicht nur die Juden, alle Völker auf der Welt. Deshalb, liebe Brüder, seid ihr wie Isaak Kinder der Verheißung. Aber wie damals geht es auch jetzt wieder. Der natürlich Geborene verfolgt den, der aus dem Geist geboren wurde. Gemeint ist hier der natürlich Geborene, sprich Ismael, verfolgt den, der aus dem Geist ist, Isaak. Ohne Worte, wir können bis heute in die Medien schauen. Der Kampf Hamas etc. gegen Israel kennt keine Grenzen. Als Beispiel: Zugeständnisse im Gazastreifen 2005 haben nichts gebracht. Wenn wir jetzt weitere Zugeständnisse, wenn die Juden weitere Zugeständnisse machen würden, ich bin kein Prophet, um zu sagen, es würde gar nichts bringen. Überhaupt gar nichts. Es ist immer spannend, wenn man so manches aus den Nachrichten hört, diese und jene, und man denkt, okay, da kommt man eh nicht hinter. Es gibt eine Zeitung, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Z-Kompakt, die versucht, aktuelle politische Sachen heilsgeschichtlich und aus der Bibel her zu betrachten, weder links noch rechts zu sein, deswegen dieses Kompakt nicht zu verwechseln mit Kompakt mit C geschrieben, dem eher rechten Magazin, oder Campact, der sehr linken Petitionsbewegung. Kann man mal reingucken, da wird gerade der Konflikt Nahost sehr differenziert, wie ich finde, beschrieben und den Fakten auf den Grund gegangen. Aber das nur als Anregung. Denn natürlich, Geborene verfolgt den, der aus dem Geist geboren wurde. Doch, wie die Schrift sagt, treibe die Magd mit ihrem Sohn aus. Der Sohn der Sklavin soll nicht mit dem Sohn der Freien zusammenerben. Also, liebe Geschwister, sind wir nicht Kinder der Sklavin, sondern der Freien. Wer will schon gerne Sklave sein? Wir alle wollen frei sein. Und hier geht die Freiheit, und das versucht Paulus den Galatern deutlich zu machen, es geht nur über Isaak. Und letztlich bringt ihr euch selber unter die Sklaverei, wenn ihr das Gesetz wiederhalten wollt. Das ist nämlich Sklaverei, so wie Ismael und Hagar, der Berg Sinai und sogar Jerusalem. Und es ist hart zu sehen, dieses Beispiel, treibe die Magd aus. Das klingt irgendwie unmenschlich, ne? Wie Hagar damals vom Abraham vertrieben wurde, damit es keinen Knatsch gibt im Erbe. Das haben wir letzte Woche schon gemerkt, ne? Bei Erbe gibt es immer Knatsch, da hört die Freundschaft auf, beim Geld und beim Erbe. Und wenn hier zwei Erstgeborene, sprich der leiblich, biologisch Erstgeborene, aber der verheißen Erstgeborene, das könnte also nur den Streit schlechthin geben, gibt es ja bis heute. Und deshalb wurde er weggeschickt. Und deshalb sagt Paulus, es ist wichtig, dass ihr das Gesetz wegschickt, dass ihr eure Gesetzlichkeit, eure Religiosität wegschickt und dass ihr allein zu Jesus kommt, dass ihr den nicht wegschickt, euer kindliches Vertrauen, dass ihr darum ringt, das wiederzubekommen. Ganz klar, Gesetz und Evangelium passt nicht zusammen. Im Bilde gesprochen, Hagar und Sarah, Ismael und Isaak passen nicht zusammen. Du kannst auch nicht sagen für dein persönliches Gebet, Herr Jesus, okay, ich lebe heute aus der Gnade, aber ich bin gleichzeitig stolz auf meinen Glauben. Jesus hat das Gesetz vertrieben, weil er es erfüllt hat. So wie Isaak ist auch Jesus, der angekündigte Sohn, der angekündigt göttliche Sohn. Unterschied: Jesus ist Gott selber. Isaak deutet letztlich auf ihn hin als Typus, also so ein richtiger Jesus-Typ. Und das feiern wir im Advent und Weihnachten. Gott kommt zu uns, um uns zu befreien von Sklaverei und Gesetzlichkeit. Nicht von den Römern, nicht von Lohnnebenkosten und auch nicht primär von Krankheiten. Das heißt auch nicht, jetzt kann ich einfach gedankenlos tun und machen, was ich will. Nein, ich bin jetzt frei zu tun, was Jesus möchte, weil sonst bin ich, ohne dass ich es merke, wieder versklavt von mir selber und meinen Wünschen. Und dass ich ganz verärgert bin, wenn ich das nicht kriege, was ich jetzt gerade will. Nur mit Jesus bist du wirklich frei. Willst du in Weihnachten, dass die Familie kommt oder dass Jesus kommt? Das ist so ein bisschen wie mit Isaak. Ohne Isaak keine richtige Großfamilie, kein Gottesvolk. Und ohne Jesus auch keine echte Familie. Bloß natürliche Abstammung. Und wenn Jesus in die Familie reinkommt, umso besser. Dann hast du gut lachen. Dann wird Weihnachten wirklich zum Christfest. Lasst uns darauf vertrauen, dass auch in der nächsten Zeit bis ja, übers neue Jahr hinaus wir mit Jesus übernatürlich rechnen dürfen. Wie auch immer er das tun wird. Ich bete. Herr Jesus, danke für deine Befreiung. Wir können das manchmal gar nicht ganz fassen, dass du hier die Feuerwehr bist, dieses Hochwasser beseitigen kann. Wir kommen da mit unserem Schnapsglas daher. Danke, dass du alles getan hast, dass wir dir dein Kommen jetzt einmal mehr feiern dürfen. Gib, dass wir daran denken und froh darüber werden und nicht am 27. dann gleich wieder alles weg ist. Dir sei die Ehre. Amen.